Eine wichtige Frage stellt sich noch in diesem Zusammenhang. Gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten oder Richtungen der Evolution in verschiedenen Regionen? Denn während die einen die volle Härte der Ausleseprozesse in Form von Hunger und Krankheiten zu spüren bekommen, haben andere, vor allem die Industriestaaten, durch allerlei Hilfsmittel eine deutliche Milderung erreicht. Was jedoch für den Einzelnen einen Vorteil darstellen mag, könnte sich für die Gesamtbevölkerung einer Region langfristig nachteilig auswirken. Denn die Bekämpfung von Nahrungsmangel und Seuchen schaltet auch zwei der wichtigsten Faktoren aus, die uns genetisch bisher ständig verändert haben. Für Bewohner solcher Länder wäre die Evolution demnach praktisch zum Stillstand gekommen. Sie würden über viele Jahrtausende gesehen von der Bevölkerung unterentwickelter Gegenden genetisch quasi überholt. Aktuell sind solche Entwicklungen ausgeschlossen, denn nun funkt unsere enorme Mobilität dazwischen. Die modernen Wanderbewegungen bewirken, dass lokale Unterschiede mehr und mehr verschwimmen. Schon heute haben zahlreiche Menschen Vorfahren, die aus anderen Ländern stammen. Denken Sie an die Römer, die sicher in vielen von uns genetisch präsent sind. Mehr und mehr sind es aber nicht nur die Römer, sondern Chinesen, Sambier oder Mexikaner, die ihre Handschrift im Erbgut von Europäern und US-Bürgern hinterlassen. Und damit ist ein genetisches Auseinanderdriften der Erdbevölkerung nicht mehr möglich, gar eine Entwicklung mehrerer Menschenarten, zumindest aktuell, ausgeschlossen. Denn dazu bedürfte es einer Isolation voneinander über lange Zeiträume, was im Zeitalter flugreisender Pauschaltouristen und Auswanderer unmöglich geworden ist. Forscher behaupten, dass alle heute lebenden Menschen auf eine Ur-Eva zurückgehen, die vor 150.000 bis 200.000 Jahren gelebt haben soll. Die sich seither herausgebildeten Abweichungen in Hautfarbe und weiteren Eigenschaften verwischen aktuell immer schneller. Was manch einer als Verlust an Vielfalt beklagen mag, ist für andere eine große Chance für die Menschheit, herkunftsbedingte Unterschiede hinter sich zu lassen. Die Evolution könnte allerdings auch in eine ganz andere Richtung gehen, als wir glauben. Dazu müssen wir unsere verstaubten Vettern aus dem Neandertal bemühen. Kräftig bemuskelt waren diese Steinzeitler mit einem Gehirn ausgestattet, das von der Masse her dem unseren ähnelte. Die Kultur der Neandertaler war vergleichsweise weit fortgeschritten. Es gab eine Arbeitsteilung in den Siedlungen. Kunstvolle Steinmesser in Holzfassung wurden gefertigt. Körperbemalung, Totenkult und eine Sprache, deren Klang längst verhallt ist, gehörten zum Alltag. Wissenschaftler gehen davon aus, dass Homo sapiens und Neandertaler einige tausend Jahre nebeneinander in Europa lebten. Dabei hat sich wohl der später hinzugekommene moderne Mensch manches von seinen grobschlächtigeren Nachbarn abgeschaut. Könnte es vielleicht sogar sein, dass diese Menschenart dem damaligen Homo sapiens geistig gewachsen war? Diese Frage wird wissenschaftlich diskutiert, ist aber meiner Meinung nach nicht ganz fair, denn der frühe Homo sapiens unterscheidet sich vom heutigen in gar nichts. Würde man also die Frage bejahen, so hieße das nichts anderes, als dass die geistige Krone der Schöpfung mit einer anderen Art geteilt werden müsste und dass die Evolution diese Krone weiterreichte an Menschen mit gleich großem Hirn, aber aggressiverem Auftreten. Schließlich haben wir den Neandertaler verdrängt, möglicherweise sogar durch Nutzung als Fleischquelle. Es spricht einiges gegen diese Annahme, aber eine neutrale Diskussion ist bis heute nicht möglich. Man spricht dem Neandertaler immer gerade so viele geistige Fähigkeiten zu, wie sich aus den Funden als Minimumbeweis ergibt. Zur Sprachentwicklung besaß er ein Knöchelchen unterhalb der Zunge, das Zungenbein. Es ist eine Voraussetzung für das Sprechen. Auch ein bestimmtes Gen, FOXP2, gilt als unverzichtbar für eine verbale Verständigung und war bei ihm vorhanden. Dennoch reicht das der Wissenschaft nicht als Beweis für sprechende Neandertaler, sondern lediglich als körperliche Voraussetzung. So gesehen könnte man das Vorhandensein von Augenhöhlen in den ausgegrabenen Schädeln bloß als Beleg für Augen werten. Ob die Neandertaler tatsächlich zu sehen vermochten, kann ebenfalls niemand mit letzter Gewissheit sagen. Ihr großes Gehirn wird als Kälteanpassung oder mit dem etwas höheren Körpergewicht erklärt. Heute gibt es Menschen, die in Gewicht und Muskelausstattung ähnlich liegen. Deren Gehirn hat jedoch ebenfalls bloß Neandertalerformat.